Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 23 und 24 der 59. Sure, der Sure Haschr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun huwa Allahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die eindrucksvoll und geradezu aufrüttelnd auf die allem erhebene heilige Majestät Gottes hinweisen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Er ist Gott. Nichts Anzubetenden ist außer ihm. Er, wahrer Herrscher, in dessen Hand alles liegt. Er, der absolut Heilige. Er ist das Heil, der Heilschenkende und auf alles Achtgebende. Er, der Allmächtige, immerdar Siegreiche, souverän, der weit, weitaus erhabener ist, als dass man ihm Gottheiten beigesellen könnte. Er ist Gott, der Schöpfer, der beispiellos und unnachahmlich Erschaffende, Bildende und Gestaltende. Sein sind die besten Namen. Was in den Himmeln und auf Erden ist, lobt und preist ihn. Er ist der Allmächtige, Allwissende.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Liebe Hörerfreunde, das deutsche Programm von IRIB nimmt Abschied von der Kurzwelle und wird demnächst verstärkt im Web vertreten, aber auch weiterhin noch auf Satellit zu empfangen sein. Bis zum 21. Dezember können Sie unsere Programme wie zuvor jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 5940 kHz im 49-Meter-Band empfangen. Unsere Programme werden aber weiterhin sowohl als Livestream über unsere Webseite pastoday.com/de als auch auf Satellit über Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt werden. Sie können unsere Programme auch als Podcast abonnieren und auch über gängige Podcast-Plattformen erreichen. Bleiben Sie also dran, wir freuen uns, Sie auch über neue Wege erreichen zu können. Verehrte Damen und Herren, ich gebe Ihnen nun einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Montag, dem 13. Dezember 2021, gleich dem 22. Asar 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach folgen unsere zwei Beiträge. Als erstes hören Sie eine neue Folge aus der Reihe »In Richtung Licht«. Dann geht es weiter mit dem zweiten Beitrag unter dem Titel Die Erhaltung des Weltkulturerbes, Teil 6, Schmuggelbekämpfung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Top-Unterhändler: Iran wird ernsthaftes Engagement bei Wiener Gesprächen fortsetzen, um gute Einigung zu erzielen. Eingeständnis ranghoher US-Offiziere, syrische Zivilisten beim Kampf gegen IS getötet. Israelische Siedler zerstören palästinensische Autos im besetzten Al-Quds. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Top-Unterhändler: Iran wird ernsthaftes Engagement bei Wiener Gesprächen fortsetzen, um gute Einigung zu erzielen. Irans Chefunterhändler bei den Wiener Gesprächen über die Aufhebung der Anti-Iran-Sanktionen gab an, die iranische Seite werde ihre intensiven und ernsthaften Verhandlungen mit Vertretern der G4+1-Staatengruppe in der österreichischen Hauptstadt fortsetzen, um eine gute Einigung auszuarbeiten. Heute Nachmittag hatte ich ein konstruktives und fruchtbares Treffen mit russischen und chinesischen Verhandlungsführern. Wir haben Ideen zum weiteren Vorgehen ausgetauscht und unsere Positionen zu verschiedenen Themen abgestimmt, schrieb Ali Boredikhani in einem am Sonntagabend auf seiner Twitter-Seite veröffentlichten Beitrag. Wir werden unser intensives und ernsthaftes Engagement fortsetzen, um ein gutes Abkommen zu erzielen, fügte Boredikhani, stellvertretender iranischer Außenminister, für politische Angelegenheiten hinzu. Er hatte zuvor gesagt, dass die allgemeine Atmosphäre in den laufenden Wiener Verhandlungen sehr ernst sei und fügte hinzu, dass er bezüglich einer endgültigen Einigung optimistisch ist. Die Atmosphäre in den Verhandlungen ist sehr ernst und diese Atmosphäre bestimmt die Gespräche, seit wir hier angekommen sind. Aber gleichzeitig herrscht gegenseitiger Respekt und der Gesamteindruck ist, dass beide Seiten eine Einigung erzielen wollen, sagte er in einem Interview mit der iranischen Nachrichtenagentur IRIB. Boredikhani fügte hinzu, dass Iran und die 5 verbleibenden Unterzeichner des Atomabkommens von 2015 während der 7. Runde der Wiener Verhandlungen Gespräche über eine Vielzahl von Themen führen und zu einigen von ihnen Vereinbarungen getroffen haben, obwohl in vielen Fragen noch keine umfassende Einigung erzielt wurde. Eingeständnis ranghoher US-Offiziere, syrische Zivilisten beim Kampf gegen IS getötet. Ranghohe Amtsträger und Offiziere der US-amerikanischen Armee und Geheimdienste haben eingestanden, dass bei US-Angriffen auf den IS in Syrien auch Zivilisten getötet wurden. Wie mehrere frühere und gegenwärtige Militärvertreter und Geheimdienstmitarbeiter der Zeitung The New York Times sagten, habe eine geheime Terrorzelle der US-Armee während ihrer Operationen gegen die Terrormiliz IS in Syrien wiederholt syrische Zivilisten getötet. Laut dem Zeitungsbericht leitete die geheime Einheit namens Talon Anvil zwischen 2014 und 2019 tausende Angriffe gegen die IS-Todesschwadronen in Syrien. Ihr aggressives Vorgehen tötete aber ehemaligen und derzeitigen Verantwortlichen und Offizieren zufolge regelmäßig Zivilisten, die keine Rolle in dem Konflikt spielten. Bauern auf dem Feld, Kinder auf der Straße, Familien, die vor den Kämpfen flohen und Dorfbewohner, die in Gebäuden Schutz suchten. Sie waren rücksichtslos, effizient und gut in ihren Jobs, sagte ein ehemaliger Geheimdienstoffizier der Air Force, der von 2016 bis 2018 an Hunderten von geheimen Talon-Anvil-Missionen teilnahm. Aber sie haben auch viele schlimme Angriffe gemacht, sagte er. Das US-Militär hat behauptet, dass der Luftkrieg gegen den IS der präziseste und menschlichste in der Militärgeschichte sei und sagte, dass strenge Regeln und die Aufsicht durch führende Armeeoffiziere die Zahl ziviler Todesfälle trotz des heftigen Tempos der Bombardierungen auf ein Minimum reduziert hätten. In Wirklichkeit seien die meisten Angriffe jedoch nicht von Spitzenkommandeuren, sondern von relativ niedrigen Delta-Force-Kommandos der US-Armee in Talon Anvil angeordnet worden, sagten mehrere derzeitige und ehemalige Militärarbeiter. Israelische Siedler zerstören palästinensische Autos im besetzten Al-Quds. Eine Gruppe israelischer Siedler hat im besetzten Osten von Al-Quds mehrere palästinensische Fahrzeuge angegriffen und einige von ihnen beschädigt. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete am Sonntag unter Berufung auf Zeugen, die Siedler hätten geparkte Autos in der Innenstadt mit Steinen und scharfen Gegenständen beworfen und versucht, sie in Brand zu setzen. Hamza Ratina, ein Anwalt mit Sitz in Al-Quds, sagte gegenüber Wafa, dass etwa 30 Siedler in der Nacht zum Samstag 13 palästinensische Fahrzeuge in der Nablusstraße angriffen, die Windschutzscheiben zerschmetterten und schwere Schäden an ihnen verursachten. Er fügte hinzu, dass der Angriff von letzter Nacht nicht der erste seiner Art sei und erklärte, dass extremistische Siedler häufig palästinensische Häuser und Fahrzeuge mit voller Unterstützung der israelischen Behörden angreifen, die sie niemals strafrechtlich verfolgen. Diese Banden operieren organisiert und unter der Aufsicht der Besatzungspolizei, gehen jede Nacht in großer Zahl durch die Straßen und greifen alles an, was einem Palästinenser gehört, während die Besatzungspolizei keinen Finger rührt, sagte er. Ratina fügte hinzu, wenn ein palästinensisches Kind dasselbe täte, würde die Besatzungspolizei ihre Kräfte mobilisieren und ihn und seine gesamte Familie verhaften. Vorfälle von Sabotage und Gewalt durch Siedler gegen Palästinenser und ihr Eigentum sind in den besetzten Gebieten, insbesondere im Westjordanland, an der Tagesordnung. Die israelischen Behörden verfolgen jedoch selten israelische Siedler und die überwiegende Mehrheit der Akten wird geschlossen, weil die Polizei vorsätzlich keine ordnungsgemäßen Ermittlungen durchführt. Jemen erleidet schlimmste epidemische Katastrophe der Welt. Die Tragödien, die durch den von Saudi-Arabien geführten Krieg im Jemen verursacht wurden, gehen über Opfer von Luftangriffen und die anhaltende Blockade hinaus. Die Yemeni Pediatric Society sagte, dass die Zahl der Säuglinge mit Geburtsfehlern seit dem Krieg 2015, der den Jemen zu einem Testgebiet für international verbotene Waffen gemacht hat, rapide angestiegen ist. Verantwortliche gaben bekannt, chemische und biologische Bomben, die von saudischen Kampfflugzeugen auf den Jemen abgeworfen wurden, haben im Jemen zur schlimmsten epidemischen Katastrophe der Welt geführt. Sie fordern eine Untersuchung der jüngsten Fälle von angeborenen Anomalien. Säuglinge leiden im Jemen unter schwierigen Bedingungen, da es an der notwendigen medizinischen und Gesundheitsversorgung mangelt, die für ihr Überleben und ihr Wohlergehen erforderlich sind. Jemenitische Gesundheitszentren befinden sich seit Beginn des von Saudi-Arabien geführten Krieges in einer schwierigen Lage. Während der Krieg weitergeht, tragen jemenitische Kinder weiterhin die Hauptlast des Todes und der Zerstörung, die von Saudi-Arabiens verbotenen Waffen hinterlassen wurde. Riad hat seit Beginn seines tödlichen Krieges gegen den Jemen stets gegen das Völkerrecht verstoßen, indem es Streumunition bei der Bombardierung von Wohngebieten eingesetzt hat. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar bei Temperaturen um 7 Grad Celsius. In einigen weiteren Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 1 Grad, Mashhad 11 Grad, Isfahan 2 Grad, Shiraz 8 Grad und Bandar Abbas 19 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Alireza Eftekhari unter dem Titel Beheshte Arezu, auf Deutsch Paradies der Wünsche.
شایم سوی تو ای روی تو خندان چه گلزار ای بهشت آرزو ای لال رو تا بند رخسار ای نگاهت جور نوشه بزم ای صفایت پرد پوش شور و مستی به سوی دایت شبان باران تران سرا چو جانی چو جان جهانی کمال صفا بیا نظر ببین به هر صندوق گل شکفته در دشت و دم من خوشم که در چنی
Verehrte Zuhörer, weiter geht es in unserem Programm mit einer neuen Folge aus unserer Sendereihe In Richtung Licht.
In Richtung Licht.
Liebe Hörerfreunde, wir haben die Sure Zariyat zu Ende besprochen und setzen nun unsere Kurzexegese mit der nachfolgenden Sure 52 fort. Es ist die Sure Tur. Sie wurde in Mekka auf den Propheten herabgesandt. Wie bei den meisten Suren, die in Mekka offenbart wurden, bildet auch in dieser Sure das Thema Rückkehr zu Gott und jenseitiger Ausgang der Guten und der Schlechten den Schwerpunkt. Wie bei allen anderen Suren, mit Ausnahme der Sure 9, Toba, wird die Verlesung der Sure Tur mit »Im Namen Gottes des Allerbarmers des Gütigen« eröffnet. Danach heißt es in den Versen 1 bis 4 dieser Sure.
بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور
bei dem Berg Tur und bei einem Buch, das in Zeilen niedergeschrieben ist, auf ausgebreitetem Pergament und bei dem vielbesuchten Gotteshaus. Wie eine ganze Reihe von Suren im Koran beginnt auch die Sure Tur mit Schwüren. Die Schwüre, die in dieser Sure vorkommen, sind zweierlei Art. Zum einen sind es Schwüre auf Heiligkeiten der Religion und zum anderen Schwüre auf natürliche Erscheinungen. In den Anfangsversen der Sure Tur schwört Gott auf drei heilige Dinge: den Berg Tur, wo Moses sich einfand, um die Tora zu empfangen, dann das heilige Buch, das dieser Prophet und das andere Gesandte Gottes erhielten und das unter ihren Anhängern Verbreitung fand, und drittens das heilige Haus Gottes, die Kaaba in Mekka, Stützpunkt der Lehre von der Einheit Gottes, Tauhid. Sie wurde von Abraham wieder aufgebaut und die Geschichte hindurch von den Dienern des einen Gottes, den Hadschpilgern, belebt. Wir möchten folgende drei Punkte anführen, die sich aus dieser Stelle im Koran ableiten lassen. Erstens, daran, dass Gott bei dem Buch schwört, zeigt sich, welchen großen Wert der Islam auf Bücher und das Schreiben von Büchern legt, zumal dieser Schwur im Koran in einer Zeit erfolgt ist, in der die Menschen unwissend und ungebildet waren. Zweitens, es ist die Pflicht aller Religionen und aller ihrer Anhänger, das Erbe der vorherigen Propheten zu bewahren und ihrer zu gedenken. Drittens, die Himmelsbücher müssen auf dem besten Material niedergeschrieben und weit verbreitet werden, damit alle Zugang zu ihrer Botschaft finden. In den nächsten vier Versen, den Versen 5 bis 8 der Sure Tur, heißt es weiter: Und bei dem erhöhten Dach des Himmels und bei dem flammenden Meer, die Strafe deines Herrn wird gewiss hereinbrechen. Es gibt niemanden, der sie abwehren könnte. In den Versen 5 und 6 schwört Gott im Anschluss an die vorherigen Schwüre bei zwei wichtigen Zeichen der Schöpfung. Eines dieser Zeichen ist der hohe, gewaltige Himmel, dessen Ausmaß die Wissenschaftler trotz all der erreichten Kenntnisse und des Baus der modernsten Teleskope noch nicht erfasst haben und in dem sie laufend neue Galaxien und Sonnensysteme entdecken. Außerdem schwört Gott bei dem flammenden Meer. Einige haben das flammende Meer als Gleichnis für die glühenden Lavamassen betrachtet, die aus der Tiefe, aus den Vulkankratern hervorschießen und bergabwärts fließen. Andere sagen, dass damit die Ozeane der Erde gemeint sind, die vor Beginn des jüngsten Tages und den gewaltigen Erdbeben auf der Erde in Flammen aufgehen. Nach diesen gewaltigen Ereignissen wird der jüngste Tag beginnen. Dieser wird schrecklich für die Übeltäter und Unrechttuenden sein. Sie können weder der Strafe entkommen, noch können sie oder andere die Strafe abwehren. Was wir uns verinnerlichen können: Erstens, bei näherer Betrachtung der Zeichen Gottes in der Natur wird uns klar, dass er die Macht besitzt, den jüngsten Tag geschehen zu lassen. Zweitens, die Strafen im Diesseits sind vorläufig und gehen schnell vorüber. Die eigentliche Strafe erfolgt im Jenseits, und niemand und nichts kann sie abwehren. Es folgen die Verse 9 bis 12 der Sure Tur, nämlich:
يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون.
Am Tag, da der Himmel in heftiges Schwanken gerät und die Berge sich von der Stelle bewegen werden, wehe an jenem Tag den Leugnern der Botschaft, die mit eitler Rede über die Zeichen Gottes ein Spiel treiben. Diese Verse beschreiben, was mit dem Himmel und der Erde kurz vor dem jüngsten Tag geschieht. Sie verheißen, dass die Ordnung, die derzeit über die Milchstraßen und Himmelskörper herrscht, zusammenbricht. Die Sterne und Planeten verlassen ihre Bahn. Sie stoßen zusammen und der Himmel wird voller Rauch und Staub sein. Die Erde, auf der wir leben, dreht sich rapide um sich selber und um die Sonne, aber wir verspüren diese Bewegungen nicht. Vielmehr scheint die Erde unbeweglich und wir können Ruhe auf ihr empfinden. Aber wenn der jüngste Tag heranrückt, werden sich infolge von gewaltigen Erdbeben die Berge von der Stelle bewegen. Diese Verse weisen darauf hin, dass während des jüngsten Tages eine neue Welt mit neuen Systemen entsteht. Die neue Welt wird anstelle der jetzigen treten. Das ist der Zeitpunkt, wo der Mensch das Ergebnis seiner diesseitigen Handlungen vor sich haben wird. An jenem Tag werden die Jenseitsleugner aus ihrem Schlummer der Unachtsamkeit erwachen und ihren schweren Irrtum einsehen. Doch was nützt es dann noch? Wenn sie die Zeichen des jüngsten Tages und die Strafe sehen, bekennen sie, dass sie sich falsch über den jüngsten Tag geäußert haben. Dieses Bekenntnis ist jedoch vergeblich und wird nichts mehr ändern. Folgende zwei Punkte lassen sich unter anderem zu dieser Stelle in der Sure 52 anführen. Erstens, der Zusammenbruch der Ordnung, die derzeit in der Welt herrscht, ist die Einleitung zu einer neuen Ordnung für die Herstellung des Jenseits, eine Ordnung, deren Gesetze von den Gesetzen in dieser materiellen Welt verschieden sind. Zweitens, die Leugner des Jenseits können keinen Beweis und keine überzeugenden Argumente für ihre Behauptung vorbringen. Ihr Gerede über den jüngsten Tag und das Jenseits ist haltlos und falsch. Die Verleugnung dient ihnen und den anderen nur zur Unterhaltung und zum Zeitvertreib.
Verehrte Damen und Herren, hören Sie nun ein Musikstück von Shahab Bukhari mit dem Titel Manu Beshnas, auf Deutsch Lerne mich kennen.
منو عاشقونه بشناس دلمو دوباره بشناس منو با دلی که جز تو چاره ای نداره بشناس منو پر کن از بهونه تازه کن مثل جوونه رد کن از این همه بنبست تا شبای عاشقونه من به تو دل داده بودم قلب تو پناه من بود تو تمومی سفرها چشم تو به راه من بود منو میشناسی همیشه من گل باغ تو بودم با تو از قصه نگفتم گرچه هم داغ تو بودم منو پر کنم تازه کن مثل جوونه رد کن از این همه بنبست تا شبای عاشقونه منم و غم نگاهت عشق چشمام و رسد کن منو از مدار تلخه این شب گلایه رد کن ای تراوت بهاری آتش همیشه جاری واسه من عین نیازه هرچی داری و نداری من به تو دل داده بودم قلب تو پناه من بود تو تمومی سفرها چشم تو به راه من بود منو میشناسی همیشه من گل باغ تو بودم، با تو از قصه نگفتم، گرچه هم داغ تو بودم. منو پر کن از بهونه، تازه کن مثل جوونه، رد کن از این همه بنده تا شبای عاشقونه. منو پر کن از بهونه، تازه کن مثل جوونه، رد کن از این همه بنده تا شبای عاشقونه. منو پر کن از بهونه، تازه کن مثل جوونه، رد کن از این همه بنده تا شبای عاشقونه.
Liebe Zuhörer, wir schließen unser heutiges Programm ab mit dem zweiten Beitrag unter dem Titel Die Erhaltung des Weltkulturerbes, Teil 6, Schmuggelbekämpfung.
Es gibt Leute, die tüchtig an dem Schmuggel von Kulturerbe verdienen wollen und solche, die sich mit Leib und Seele für den Schutz des Weltkulturerbes einsetzen, wie Khaled Assad. Der Schmuggel mit Kulturgütern verläuft in der Regel organisiert und nicht selten wird mit dem Profit aus diesem Geschäft Terrorismus finanziert. Die Nachfrage nach Schmuggelgegenständen hat zur Folge, dass in vielen Ländern mit langer historischer Vergangenheit ohne Beachtung der archäologischen Regeln Ausgrabungen stattfinden. Dabei werden die Bodenschichten am Ausgrabungsort zerstört und die Deutung der Vergangenheit schwieriger. Gemäß den archäologischen Regeln kann ein historischer Gegenstand nur im Zusammenhang mit dem Boden, auf dem er entstand und später gefunden wurde, geschichtlich eingeordnet werden. Aber bei den meisten geschmuggelten Gegenständen mit historischem Wert fehlen solche zugehörigen Informationen. Viele wissenschaftliche, historische und volkskundliche Informationen über diese Gegenstände sind daher durch den Schmuggel verloren gegangen. Es gibt mehrere Gründe für das Interesse am Schmuggel von Kulturerbe, unter anderem der Profit bei diesem Schmuggel, schlechte Einkommensverhältnisse in Gegenden mit Ausgrabungsstätten oder auch politische Ziele oder aus Fanatismus hervorgehende Konflikte. Der Krieg und die Unruhen der letzten Jahre, von denen Syrien und Irak betroffen waren, haben neben den bedauerlichen Menschenverlusten in den betroffenen Gebieten auch große Probleme für das historische Kulturerbe dieser beiden Länder heraufbeschworen. Einerseits hat die IS-Terrorbande einen großen Teil historischer Denkmäler in beiden Ländern zerstört und andererseits haben Schmuggler die zurückgebliebenen Teile dieses Kulturerbes geplündert und verkauft. Daher sind nach einiger Zeit viele dieser historischen Gegenstände in Europa und den USA aufgetaucht und wurde von Sammlern aufgekauft. Gemäß der UNESCO wurden auf dem illegalen Markt für historische Gegenstände Antiquitäten im Wert von mehreren Millionen Dollar gehandelt. Ein Hindernis für die Zurückholung gestohlener Gegenstände aus dem Ausland besteht darin, dass es keine ausreichende Durchführungsgarantie für die internationalen Konventionen über die Auslieferung von historischen Kulturgegenständen gibt. Bislang haben sich nur 107 Länder der Konvention von 1970 über die Regelung des Verbotes und der Verhinderung der Ein- und Ausfuhr und der Besitzübertragung von Kulturgütern angeschlossen. Unterdessen beachtet ohnehin keine Terrorgruppe Gesetze oder Verträge. Laut einem Bericht namens »Weltweiter Schritt gegen organisierte internationale Verbrechen«, welcher 2020 veröffentlicht wurde, hat die IS-Terrorbande alleine schon im Jahre 2015 ca. 20 Millionen Dollar an dem Verkauf von antiken Gegenständen verdient, die bei illegalen Ausgrabungen oder mit Bulldozern oder mit Hilfe von Dynamit ans Tageslicht kamen. Experten auf dem Gebiet des Kulturerbes sagen, dass es geheime Museen gibt, in denen die antiken Gegenstände landen, während Käufer und Verkäufer ganz offen im Internet werben und mit wertvollen Gegenständen handeln, von denen keiner weiß, was mit ihnen passieren wird. Es gibt auch einige Länder, die keine besonders lange Zivilisationsgeschichte besitzen und daher auf verschiedenen Wegen, zum Beispiel durch den Kauf von geschmuggelten Kulturerbe anderer Länder, für sich selber eine Geschichte konstruieren wollen oder die Geschichte und den Ruhm anderer Völker für sich registrieren möchten. Sie zahlen dafür den Schmugglern und sogar Museumsdieben ein Riesengeld. So sind einige Anrainerstaaten des Persischen Golfes in den letzten Jahren auf die Idee gekommen, traumhafte Museen einzurichten. Zwei Beispiele liefern das Museum für islamische Künste in Doha, der Hauptstadt von Katar, welches 2008 eröffnet wurde, und das 2017 gegründete Museum Abu Dhabi Louvre in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Diese Länder wetteifern miteinander um die Einrichtung von Museen und haben die künstliche Konstruktion einer Identität ins Auge gefasst. Sie haben die Angelegenheit außerdem politisiert, indem sie den Persischen Golf umbenannt haben. Ihre architektonisch beeindruckenden Museen sollen viele Touristen anziehen. Sie benötigen viele Ausstellungsgegenstände und der Schmuggel ist ein Weg, um solche zu besorgen. Ein weiteres Motiv für den Schmuggel mit Kulturerbe liefert der finanzielle Kreislauf auf dem Weltmarkt für Kulturgegenstände und die internationalen und regionalen Auktionen. Jedes Jahr sind wir Zeuge von Auktionen für kulturelle und historische Güter und sehen, dass einige Personen, die anonym bleiben, Millionen von Dollar für den Kauf von solchen Bestandteilen des Kulturerbes und für Meisterwerke der Kunst hergeben. Die Existenz eines solchen Marktes gibt den Schmugglern noch mehr Ansporn und fügt dem Weltkulturerbe irreparable Schäden zu. Iran ist wegen seiner langen Zivilisationsgeschichte immer schon eines der großen Opfer von illegalen Ausgrabungen und dem Schmuggel von historischen Kulturgegenständen gewesen. Einer der größten Raubzüge der letzten Jahrzehnte ereignete sich in dem Gebiet Jirovd im Süden Irans. Zahlreiche Fundgegenstände, die mehr als 5000 Jahre alt sind, tauchten auf den Weltmärkten auf. Jedoch gelang es Iran, 1390 einen Gerichtsprozess in England zu gewinnen. Zugunsten des Irans wurde das Urteil zur Rückgabe einer Anzahl von Gegenständen, die in Jirovd entwendet und nach England geschmuggelt worden waren, gefällt. Es war geplant gewesen, diese Gegenstände in einer Auktion namens Barakat zu versteigern. Aber die Rückerstattung der historischen Gegenstände ist gerichtlich und gesetzlich gesehen ein sehr langer und komplizierter Prozess. Und außerdem besteht nur für einen sehr geringen Teil der entwendeten Gegenstände eine Chance auf Rückkehr in ihr Herkunftsland. Die Sammler und einige Museen in Ländern wie USA, England, Frankreich und Deutschland sind immer dem Vorwurf ausgesetzt, dass sie keinen ernsthaften Widerstand gegen den Schmuggel von historischen Gegenständen zeigen. Doch was ist zu tun? Zunächst müssen die Medien die Bevölkerung aufklären und ihr die Bedeutung der antiken Gegenstände und des Kulturerbes vermitteln. Es muss in die Bildung und die Unterstützung von nichtstaatlichen Organisationen, die sich für das Kulturerbe einsetzen, investiert werden. Die Unterstützung für relevante Bürgerinitiativen ist ein wirksamer Weg, um die Bevölkerung mitzubeteiligen. Auf nationaler Ebene muss die Polizei jedes Landes sich an Interpol bei der Bekämpfung des Schmuggels von Kulturgütern wenden. Interpol übernimmt eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung von organisierten Verbrechen und gibt der nationalen Polizei der Staaten in der Praxis einen wichtigen Rückhalt. Für den Schutz des Kulturerbes werden unter anderem folgende Wege vorgeschlagen: praktische und Verwaltungsmaßnahmen und eine Strategie zur Verhütung und Bekämpfung von Schmuggel und Integrierung dieser Strategie in die internationale Strategie zum Schutz des Kulturerbes. Ergänzung der Liste mit Kulturgegenständen und antiken Städten und Verhinderung der illegalen Ausgrabungen. Weitere Maßnahmen gegen Schmuggel und Raub von Kulturerbe, die ins Auge gefasst werden müssen, sind Verwaltungspläne für historische Stätten unter Einbeziehung von Sicherheitsvorkehrungen und eine bessere Überwachung von diesen Stätten und von Museen, verstärkte Kontrollen an den Grenzen, Aktualisierung der statistischen Daten über Diebstahlfälle und illegale Importe und Exporte sowie Maßnahmen zur Verhinderung eines Online-Verkaufs von Kulturerbe. Wirksame Maßnahmen gegen Schmuggel mit Gegenständen aus dem Kulturerbe können auch entsprechenden Speziallehrgänge für das Polizeipersonal, die Korrektur von Gesetzen für Schutz und Verwaltung von Kulturerbe und die Verschärfung der Strafen bei Diebstahl von Kulturerbe sowie das Verbot des Kaufes von Kulturerbe, welches auf ungesetzlichem Wege in ein Land gelangt ist, sein. Liebe Hörerfreunde, dies war der letzte Teil unseres Sendebeitrags über die Erhaltung des Weltkulturerbes. Mit diesem mehrteiligen Beitrag wollten wir einen näheren Überblick über die Situation und die Möglichkeiten zur Bewahrung des Erbes unserer Vorfahren für die kommenden Generationen geben. Wenn wir zu der Überzeugung gelangen, dass alle für den Schutz dieses Erbes verantwortlich sind, werden die Anstrengungen derjenigen, die für diese Sache ihr Leben geopfert haben, nicht umsonst gewesen sein. Zum Beispiel das Engagement von Khaled Assad, einem syrischen Archäologen. Über 50 Jahre lang war Khaled Assad für den Schutz der antiken Denkmäler in der Stadt Palmyra verantwortlich. Aber er wurde 2015 von der IS-Terrorbande enthauptet und seine Leiche wurde an einer der Säulen auf dem Hauptplatz dieser Stadt aufgehängt. Khaled Assad wurde getötet, weil er sich geweigert hatte, den Terroristen zu sagen, wo die wertvollen historischen Gegenstände von Palmyra aufbewahrt werden. Dieser bestialische Mord war nur eines der zahllosen Verbrechen, welche die IS-Terrorbande während der zweimaligen Herrschaft über die historische Anlage in Palmyra, die von der UNESCO als Weltkulturerbe betrachtet wird, begangen haben. Als die IS sich Palmyra näherte, hatten die Kinder von Khaled Assad auf Wunsch ihres Vaters eine große Zahl von wertvollen Gegenständen, die sich im Museum der Stadt befanden, nach Damaskus mitgenommen. Aber Khaled Assad beharrte darauf, in der Stadt zu bleiben. Er sagte, ich komme aus Palmyra und ich werde hier bleiben, selbst wenn sie mich umbringen. Der Sohn von Khalid Assa zitierte seinen Vater, der zu sagen pflegte, ich werde im Stehen sterben, wie die Palmen von Palmyra.
Liebe Hörerfreunde, hiermit sind wir am Ende unseres heutigen Tagesprogramms angelangt. Wir würden uns freuen, von Ihnen Reaktionen auf unsere Sendungen zu bekommen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns mit den besten Wünschen. Thank you.